RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Ein Bundesgericht in den USA blockiert fast alle Zölle, die Präsident Trump verhängt hat. Er hatte sich dafür auf ein Notstandsgesetz berufen und damit laut Gericht für internationalen Handel in New York seine Befugnisse überschritten. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Entscheidung ist eine herbe Niederlage für Trump. Aber gleichzeitig ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, denn die US-Regierung dürfte das Urteil anfechten. Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden, also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Außenminister Wadefuhl hat bei seinem Antrittsbesuch in den USA die Einigkeit beider Länder betont. Berlin und Washington hätten gemeinsame Interessen und Ziele, sagte Wadefuhl nach einem Gespräch mit seinem Kollegen Rubio. Als Beispiel nannte der CDU-Politiker einen nachhaltigen Frieden in der Ukraine. Wadefuhl zeigte sich zuversichtlich, dass die USA neue Sanktionen gegen den Aggressor Russland erlassen, was Präsident Trump aber kurz darauf ablehnte. Wadefuhls Reise diente auch zur Vorbereitung eines USA-Besuchs von Kanzler Merz. Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will schnell die Wirtschaft ankurbeln. Darauf haben sich Union und SPD im ersten Koalitionsausschuss verständigt. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
2,5 Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammengesessen. Und jetzt soll es schnell gehen. Die Koalitionspartner haben sich auf ein Sofortprogramm verständigt. Unternehmen und private Haushalte sollen zügig entlastet werden. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Die ersten Gesetze sollen laut Bundeskanzler Merz bis zu den Sommerferien auf den Weg gebracht werden. Bundesfinanzminister Klingbeil sagte, die Menschen in Deutschland müssten sehen, dass sich die Dinge veränderten.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erhält heute den internationalen Karlspreis. Er gilt als älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die Völkerverständigung in Europa. Von der Leyen sei eine herausragende Führungspersönlichkeit, heißt es in der Begründung. Sie leite die EU visionär, mutig und handlungsstark. Das Wetter in Deutschland, nachts überwiegend trocken bei Tiefstwerten von 13 bis 5 Grad. Am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen. Höchstwerte 15 bis maximal 23 Grad. Es ist gleich 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da schauen wir zuerst nochmal auf die A1 Bremen-Osnabrück. Zwischen Lohne, Dinklage und Holdorf kann Ihnen immer noch ein Falschfahrer entgegenkommen. Fahren Sie hier bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht, geht natürlich in beide Richtungen. Dann haben wir noch eine Gefahreninformation für die Stadt Schleswig. In der St. Jürgener Straße kommt es derzeit zu einer Rauchentwicklung, dort ist ein Gebäudebrand. Schließen Sie bitte Fenster und Türen und schalten Sie auch Lüftungen und Klimaanlagen ab. Und dann haben wir noch die A40, Essen Richtung Duisburg. Hier ist die Autobahn zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh sogar wegen Bauarbeiten gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info mit Sebastian Ottowitz. Sie hatten es angekündigt. Gleich nach der Amtsübernahme wollte die neue Bundesregierung etwas tun im Bereich Migration. Härter durchgreifen war das Schlagwort. Jetzt hat das Kabinett Gesetze auf den Weg gebracht, die genau das zumindest symbolisieren sollen. Die harte Hand, die die Migration beschränkt und besser steuert. Aber worum geht's eigentlich bei den Beschlüssen? Zum Beispiel soll der Familiennachzug für Geflüchtete ausgesetzt werden, also für jene, die nur einen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben. Was das nach Ansicht der Regierung bewirken soll, erklärt Anne-Kathrin Mellmann.
2 Jahre lang sollen Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ihren Angehörigen nicht nach Deutschland hinterherziehen dürfen. Bislang konnten pro Monat maximal 1.000 dieser sogenannten subsidiär Schutzberechtigten nach Deutschland kommen. CSU-Innenminister Alexander Dobrindt begründete das Gesetzesvorhaben unter anderem mit einer Entlastung der Kommunen.
Die Familien ziehen nicht nach. Das bringt die Direktentlastung. Es kommen auch weniger Leute, die sich dann auf den Weg machen, weil umgekehrt wird es wahrgenommen in der Welt. Es gibt keine Möglichkeit des direkten Nachzugs für Familienangehörige und deswegen dann auch weniger Bereitschaft, dass ein Familienangehöriger sich auf den Weg macht, um dann genau diesen Mechanismus zu nutzen. Wenn er nicht existiert, kann er nicht genutzt werden. Und deswegen bringt es auch über diese Art und Weise Entlastung.
Grüne, Linke und die großen Kirchen kritisieren das Vorhaben. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, bezeichnete die Entscheidung als unbarmherzig. Beim Familiennachzug handle es sich um einen der wenigen legalen Zugangswege. Der Flüchtlingsbeauftragte der evangelischen Kirche, Christian Stäblein, erinnerte an das Gebot der Nächstenliebe. Kinder und Eltern gehörten zusammen. Außerdem beschloss das Kabinett das Ende der schnellen Einbürgerung nach nur 3 Jahren. In Zukunft soll es den deutschen Pass erst nach 5 Jahren geben. Damit schafft die schwarz-rote Koalition eine Regelung der Vorgängerregierung wieder ab. Beide Vorhaben entsprechen dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
Die neuen geplanten Migrationsgesetze, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, sie sind vor allem für den neuen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU ein Erfolg. Das sagt er. Das will und kann unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz aber so nicht stehen lassen.
Die Meinung.
Wer dem neuen CSU-Innenminister Alexander Dobrindt zugehört hat, sollte skeptisch werden. Das war ein Paradebeispiel für Symbolpolitik. Da verkauft jemand schwarz für weiß. In den ersten 10 Sekunden seines Pressestatements hat Dobrindt wörtlich gesagt: Wir haben heute Entscheidungen getroffen zur Reduzierung der illegalen Migration. Und das stimmt nicht. Was das Kabinett heute abgeschafft hat, ist eines der wenigen kontrollierten Instrumente regulärer Migration, die Deutschland überhaupt hat. Es geht um den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten. Familiennachzug hieß bis jetzt maximal 1.000 Menschen pro Monat, also ziemlich wenige, die streng überprüft werden, von denen deutsche Behörden alles wissen, was sie wissen wollen. Sonst werden diese Leute nämlich nicht zugelassen. Familiennachzug hieß bis jetzt, dass eine Person, der man hier in Deutschland ganz offiziell Schutz gewährt hat, ihren Ehepartner, Kinder oder Geschwister aus Kriegs- und Krisengebieten nachholen darf und damit auch emotional stabiler hier ankommen kann. Wenn diese handverlesenen 1.000 Menschen im Monat von einem Innenminister mal eben zu illegalen Migranten gemacht werden, dann finde ich das respektlos und selbstgefällig. Das ist Steckenbleiben im Wahlkampf oder aber auch jetzt unter dem Druck stehen, das einhalten zu müssen, was man im Wahlkampf so alles versprochen hat. Egal wie unsinnig es ist, solange es hart genug klingt. Dobrindt begründet die Maßnahme auch mit der Überlastung der Behörden. Ich hätte da mal eine verrückte Idee. Warum nicht endlich was tun gegen die Überlastung der Behörden? Warum die Ausländerbehörden nicht nach 10 Jahren Debatte endlich mal ausstatten mit mehr Personal? Momentan warten Menschen, die auf den Familiennachzug setzen, rund 2 Jahre, bis so ein Verfahren durch ist, wegen der strengen Kontrollen, der geringen Anzahl, die einreisen darf, und der überforderten Behörden. Dobrindt will den starken Mann markieren. Aber mit Verlaub, lassen Sie sich nicht schwarz für weiß verkaufen, sondern schauen Sie genau auf die Promomaschine Alexander Dobrindt.
Das war die Meinung unserer ARD-Hauptstadt-Korrespondentin Bianca Schwarz. Für Friedrich Merz war das ein voller Mittwoch. Erst die Kabinettssitzung, unter anderem eben zur Migration, dann der Besuch von Volodymyr Zelensky. Ja, und kaum war der Präsident der Ukraine wieder weg, begann dann der Koalitionsausschuss. Damit war der Tag aber noch nicht beendet für Friedrich Merz. Am Abend stellte sich der Kanzler den Fragen von Jessi Wellmer in den ARD-Tagesthemen. Sie wollte von Merz wissen, wie viel Politikwechsel mit der neuen Regierung denn jetzt schon stattgefunden hat.
Wir stellen jetzt in diesen Tagen die Weichen für eine wirkliche Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik. Wir wollen dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich aus der strukturellen Wachstumskrise unseres Landes herauskommen. Wir zünden sozusagen den Turbo. Wir werden auch im Gesetzgebungsverfahren jetzt zügig vorankommen. Wir haben heute im Kabinett die ersten Gesetze bereits beschlossen und das gerade mal 3 Wochen, nachdem die Regierung ins Amt gekommen ist. Die ganze Regierung ist arbeitsfähig, selbst mit einem neuen Ministerium, das heute bereits den ersten Gesetzentwurf durchs Kabinett gebracht hat. Also es geht jetzt zügig voran.
Der Turbo ist gezündet und für den Sommer hatten Sie ja in der Regierungserklärung auch spürbare Verbesserungen angekündigt für die Menschen im Land. Also was von all dem, was heute besprochen wurde im Kabinett, im Koalitionsausschuss, das sind ja Dutzende Gesetzesvorhaben, Ideen, Pläne, was kommt tatsächlich schon im Sommer und zwar nicht ins Kabinett oder in den Bundestag, sondern was tritt da wirklich in Kraft?
Wir wollen uns darum bemühen und wir sind auf einem guten Weg, dafür zu sorgen, dass die Steuererleichterungen für die Unternehmen in Kraft treten können, damit Arbeitsplätze, damit die Arbeitsplätze sicher sind. Wir wollen ja auch die Abschreibungsmöglichkeiten rückwirkend für das ganze Jahr 2025 ermöglichen. Das habe ich auch mit dem Bundesfinanzminister, Vizekanzler Lars Klingbeil ausführlich besprochen in den letzten Tagen. Die Arbeiten dazu sind bereits angelaufen und wir wollen versuchen, das auch vor dem Sommer noch in den Bundesrat einzubringen. Wir sind zuversichtlich, dass das geht, aber das ist nur ein Teil des ganzen Themas. Wir werden ja auch die Errichtungsgesetze für die Sondervermögen des Bundes und der Länder auf den Weg bringen. Also da steht eine Menge Arbeit bevor, aber wir wollen einfach dafür sorgen, dass die Stimmung, die sich jetzt schon langsam verbessert, auch über den Sommer stabil besser wird und dass die Menschen auch wieder ein bisschen Zuversicht in unserem Land bekommen.
Und wenn wir nochmal beim Sommer bleiben, so ein paar Sachen, die die Menschen ja wirklich interessieren, zum Beispiel Pendlerpauschale erhöhen, im Sommer oder im kommenden Jahr?
Nein, das soll über das Jahr beschlossen werden. Es wird ein Jahressteuergesetz zum Ende des Jahres geben, so wie in jedem Jahr auch. Und da steht unter anderem dann auch die Pendlerpauschale drin und einiges andere mehr. Und das tritt dann am 01.01.2026 in Kraft, so wie geplant, so wie versprochen.
So wie auch zum Beispiel die Stromsteuer, die gesenkte?
Das ist genau die Absicht, die wir damit verbinden, möglicherweise sogar schon früher.
Bürgergeld abschaffen? 26, 27?
Auf dem Weg, das wollen wir ja nicht abschaffen, sondern ersetzen durch eine neue Grundsicherung. Das ist ein relativ komplexes Gesetzgebungsverfahren. Wir haben allerdings Vorarbeiten geleistet. Allein aus dem letzten Vermittlungsverfahren sind gute Vorschläge bereits ausformuliert gewesen. Aber da muss die Arbeits- und Sozialministerin wirklich sorgfältig daran arbeiten. Da wollen wir keinen Schnellschuss machen, der dann irgendwann wieder Nachbesserungen erfordert. Das soll aber zügig auf den Weg gebracht werden. Die Vorarbeiten laufen.
Großes Thema, weil es auch gesellschaftlich immer wieder so groß debattiert wird, die angekündigte Migrationswende. Da soll der Familiennachzug vom subsidiär Schutzberechtigten ausgesetzt werden für 2 Jahre. Dieser Familiennachzug, der ist ja aber bereits jetzt schon gedeckelt auf 1.000 Personen Familiennachzug im Monat. Und die Zahl 1.000, die wird nicht mal immer erreicht. Da mag man sich jetzt fragen von außen, ob das jetzt wirklich die große Wende bringen soll. Tut sie das?
Naja, das ist ein Teil dessen, was wir übrigens heute im Kabinett bereits beschlossen haben als Gesetzgebungsvorschlag an den Bundestag. Wir haben darüber hinaus beschlossen, dass diese sogenannte beschleunigte Einbürgerung, wir haben immer gesagt, die Turbo-Einbürgerung, wieder aufgehoben wird. Also es wird jetzt erst nach 5 Jahren wieder möglich sein, einen Einbürgerungsantrag statt 3 zu stellen. Auch das haben wir heute im Kabinett bereits beschlossen. Also Sie sehen, Frau Wellmer, es gibt abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren in der Bundesregierung. Die werden jetzt im Bundestag zugeleitet und dann hoffen wir, dass wir sie dort schnell auch durch das Parlament bringen, schnell durch den Bundesrat und dann kann das alles sehr schnell in Kraft treten.
Auch im Umgang mit der Ukraine wollen Sie vieles anders machen, auch als Ihr Vorgänger, schneller, direkter. Ist aber Ihre erste große außenpolitische Offensive verpufft, weil Ihr Ultimatum Waffenruhe oder harte Sanktionen an Putin von Putin schlicht ignoriert wurde?
Naja, Frau Wellmer, wir haben in den letzten 3 Wochen so intensiv wie nie zuvor versucht, auf diplomatischem Wege, selbst unter Einschaltung des Vatikan und des neuen Papstes, die russische Seite an den Verhandlungstisch zu bringen. Und das ist bis jetzt nicht gelungen. Und erst nachdem wir auch beschlossen haben, heute am Tag jetzt wirklich auch mit der Ukraine zusammen die militärische Seite zu stärken, kommt jetzt heute, vor wenigen Minuten, der russische Außenminister mit dem Vorschlag, dass man sich jetzt doch treffen will und vielleicht sogar das seit langem versprochene und eigentlich schon längst vorliegende Memorandum auf den Tisch legen soll. Also wir machen beides. Wir setzen unsere diplomatischen Bemühungen intensiv fort. Aber wir werden die Ukraine so lange wie notwendig auch militärisch unterstützen. Das habe ich heute Präsident Zelensky auch zugesagt bei seinem Besuch in Berlin. Gehen Sie mal davon aus, die Ukraine wird Woche zu Woche besser dastehen, auch in ihrer Fähigkeit, sich selbst zu verteidigen.
Bundeskanzler Merz von der CDU im Interview bei Jesse Wellmer in den ARD-Tagesthemen. 3.15 Uhr ist das gleich.
Die ARD-Infonacht.
300 Menschen hat ein Chirurg in Frankreich sexuell missbraucht. Im Operationssaal, unter Narkose, aber auch in den Patientenzimmern. Die meisten seiner Opfer waren Kinder oder Jugendliche. Der Prozess gegen den Mann war der wohl größte, den es bislang in Frankreich gegeben hat. Jetzt ist ein Urteil gefallen. Der Arzt muss für 20 Jahre ins Gefängnis. Kai Rienecker.
Wie erwartet verhängte das Gericht die in Frankreich mögliche Höchststrafe für sexuelle Vergewaltigung. Von den 20 Jahren Gefängnis werden 2/3 als Mindesthaftdauer festgelegt. Das war der Anklage wichtig, da Joël Le Squarnec bereits 8 Jahre Haft abgesessen hat. Damit der verurteilte 74-Jährige nicht in wenigen Jahren schon wieder entlassen werden kann, hatte der Staatsanwalt auch eine anschließende Sicherheitsverwahrung gefordert. In diesem wichtigen Punkt folgte das Gericht in der bretonischen Provinzstadt Vannes der Anklage nicht. Auch nicht bei der Forderung nach einem künftigen Aufenthaltsverbot für die Bretagne und Teile Westfrankreichs, in denen er seine Taten verübt hatte. Vor dem Gerichtsgebäude äußerten sich die angereisten Opfer entsprechend enttäuscht, sowie Amélie Levesque, Anfang 40, die 9 Jahre alt war, als der Chirurg sie am Rande einer Blinddarmoperation sexuell missbrauchte.
Ich bin sehr enttäuscht, dass er eines Tages wieder auf der Straße herumlaufen kann, Leute wiedersehen, ein normales Leben haben kann, das stört mich. Wir haben seit so langer Zeit kein normales Leben mehr und wir geben ihm das Recht. Das regt mich auf.
Das Gericht in der Bretagne sah es als erwiesen an, dass Joël Le Squarnec als Chirurg 25 Jahre lang ungehemmt seinen perversen Neigungen in mehreren Provinzkrankenhäusern im Westen Frankreichs nachgehen konnte. Zumeist waren es noch Kinder, Mädchen und Jungen, die er oft unter Narkose im Aufwachraum oder bei Nachuntersuchungen missbrauchte, ohne dass sie etwas davon mitbekamen. In fast 300 Fällen wurde er nun wegen Vergewaltigung oder sexuellen Übergriffen für schuldig gesprochen. Der Arzt hatte selbst akribisch über seine Opfer Buch geführt. Die meisten Betroffenen hatten erst über diese Statistiken nach vielen Jahren erfahren, dass sie im Kinderalter von dem Arzt missbraucht wurden. Erst nach Jahrzehnten flog der anerkannte Chirurg auf, nachdem er sich im Garten an der Nachbarstochter verging. Im Laufe des Prozesses hatte Joël Le Squarnec seine Taten pauschal gestanden und um Vergebung gebeten, ohne sich im Einzelfall an seine Opfer zu erinnern. Er und seine Anwälte hatten die Höchststrafe von 20 Jahren nie in Frage gestellt. Verteidiger Maxime Tessier zeigte sich mit dem Urteil zufrieden, kündigte an, dass sein Mandant nicht in Berufung gehen werde und begrüßte die Entscheidung des Gerichts, die Forderung nach einer Sicherheitsverwahrung im Anschluss an die Haftzeit abzulehnen. Einer der Sachverständigen hat gesagt, dass es keinen Anhaltspunkt für eine erfolgreiche Resozialisierung von Joël Le Squarnec gibt. Das hat uns schockiert. Sollte Joël Le Squarnec der einzige Beschuldigte Frankreichs sein, für den es keine Aussicht auf Besserung gibt, egal was er macht, was er sagt, alles wird zu nichts führen? Am Rande der Urteilsverkündung machten zahlreiche angereiste Betroffene noch einmal auf ihr Schicksal aufmerksam. Sie entfalteten eine große Leine mit Kinderbildern, die die Opfer zum Zeitpunkt der Taten symbolisierten. Auf Spruchbändern warfen die Opfervertreter den zuständigen Ärztekammern eine Mitverantwortung vor. Diese hätten erste Hinweise auf pädophile Neigungen und sexuelle Übergriffe des Chirurgen nicht ernst genommen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, dass es weitere Anklagen geben könnte.
Unser Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker. Einkaufen ist ja oft teuer, muss aber einfach sein. Überhaupt wird doch alles einfach immer teurer. Stimmt doch auch, oder? Naja, bei einigen Discountern stimmt das nicht. Die Supermarktketten Aldi und Lidl zum Beispiel haben die Preise vieler Produkte gesenkt und jetzt auch noch angekündigt, dass weitere Artikel bald dauerhaft weniger kosten sollen. Wie soll das funktionieren? Rebecca Preuß.
Die Kasse klingelt in diesem Lidl-Markt in Ismaning und an den Regalen leuchten in Rot die neuen dauerhaft gesenkten Preise. Die Babywassermelone ist jetzt 1,30 Euro günstiger, die Kakaohafermilch um 10 Cent im Preis gesenkt, Rostbratwürste um 40 Cent. Die Reduzierungen gelten seit Samstag für mehr als 500 Artikel quer durch das Sortiment. Lockt das Kundinnen und Kunden?
Ich finde es eigentlich positiv, dass es wieder verbraucherfreundlicher wird.
Super, ich spare Geld, ich habe es tatsächlich auch gemerkt, ja, ich freue mich drüber.
Lidl nennt die Reduzierungen die größte Preissenkung seiner Unternehmensgeschichte. In einer Pressemitteilung, veröffentlicht am vergangenen Samstag. Am selben Tag gibt auch Discounter Aldi per Pressemitteilung seine neue Preisstrategie bekannt. Überraschung, ebenfalls dauerhaft gesenkte Preise. Beide Discounter begründen dies mit ihrem Anspruch, in wirtschaftlich schwierigen bzw. herausfordernden Zeiten an der Seite ihrer Kundinnen und Kunden zu stehen bzw. ein deutliches Zeichen für Verbraucher zu setzen. Die Verbraucherpreise seien seit Januar tatsächlich um 5,1% gestiegen, so Robert Ketschkes vom Marktforschungsinstitut YouGov in Nürnberg. Aber das Wohl ihrer Kundinnen und Kunden sei für die Discounter wohl nicht der einzige Grund für die Reduzierungen.
Der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Händlern nimmt an Intensität im Augenblick wieder zu. Die Discounter, Lidl, Aldi, Penny, Netto haben während der starken Preiserhöhung, ich möchte mal vereinfachen sagen, fast selbstverständlich Kunden gewonnen, weil sie mit günstig Angeboten natürlich dort glänzen konnten. Diese Zeit ist inzwischen etwas verstrichen und die Supermärkte Edeka, Rewe holen wieder auf und der Konkurrenzkampf ist wieder stärker geworden.
Aber steckt eine Strategie dahinter, dass gleich zwei große Discounter am selben Tag Reduzierungen ankündigen?
Aldi hat eine große Reputation hinsichtlich der Preiswürdigkeit, so wird es genannt. Viele Menschen oder ein Großteil der Menschen haben im Kopf, dass Aldi der günstigste Anbieter ist. Wenn jetzt aber ein Händler diese Preise unterschreitet, dann zieht natürlich Aldi wieder nach, damit dieses Image nicht verloren geht. Und dadurch sind dann aber auch alle anderen Händler im Prinzip aufgefordert und gezwungenermaßen auf dem Weg, dieses auch zu tun.
Und die Kundinnen und Kunden der Lidl-Filiale in Ismaning denken bei ihren Einkäufen auch nicht nur an ihr eigenes Portemonnaie.
Ich habe nur die Sorge, dass das wieder auf dem Rücken der Lieferanten ausgetragen wird.
Was mir wichtig ist, ist, dass zum Beispiel bei der Milch, der Butter und so, dass die Bauern immer noch auf ihre Kosten kommen.
So Kundinnen und Kunden in einem Supermarkt zu Preissenkungen mehrerer Discounter. 3.21 Uhr.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und einer Goldüberraschung bei der Touren-EM in Leipzig. Das deutsche Duo Carina Schönmeier und Timo Eder triumphierte überraschend bei der Premiere des Mixteam-Wettbewerbs. Florian Winkler war dabei.
Die Spannung war kaum auszuhalten. Timo Eder und Carina Schönmeier, das deutsche Mixteam, starten beide gebannt zur Ergebnisleinwand. Und dann brachen in der Leipziger Messe die Jubelstürme los. Dem Duo war vor 5000 frenetischen Turnfans die goldene Turnüberraschung gelungen. Der EM-Titel hauchdünn vor Großbritannien. Für Eder eine nervliche Zerreißprobe.
Es war übelst knapp. Wir saßen da, wir wussten nicht, reicht's nicht, weil es eben bei beiden Seiten keinen Fehler gab. Und dann hat's gereicht. Da haben wir uns riesig gefreut und war auch ein starker Wettkampf, weil wir alles durchgeturnt haben und keine Fehler hatten. Ja.
Der Ludwigsburger und seine Bremer Teamkollegin schafften bei der Wettkampfpremiere mit mitreißenden Übungen den Sprung ins Finale und setzten sich mit einem Zehntelpunkt mehr gegen die Briten durch. Die beiden 19-Jährigen überzeugten an allen drei Geräten. Eder holte sogar am Barren die Bestwertung, Schönmeier am Sprung. Und sie konnte ihren ersten EM-Titel kaum fassen.
Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es gereicht hat, aber wir haben es knapp geschafft und das macht mich unheimlich stolz. Und ich bin einfach nur froh, wie gut wir das zusammen hinbekommen haben. Wir waren echt ein gutes Team und es war wirklich wunderbar. Die Stimmung war richtig krass.
Mit dem großen Erfolg verfestigt das deutsche Turnteam den bislang enorm positiven Eindruck. In der zweiten EM-Hälfte gibt es in den Einzelfinals weitere Medaillenchancen für die DTB-Riege.
Einen Titel feierten auch die Fußballer des FC Chelsea. Der Premier League Club setzte sich im Finale der Conference League mit 4:1 gegen Betis Sevilla durch und hat damit Historisches geschafft. Die Engländer sind nun das erste Team in Europa, das alle internationalen Clubwettbewerbe gewonnen hat. Im Titelrennen der Handball-Bundesliga hat der SC Magdeburg vorgelegt und ist zumindest vorerst an die Tabellenspitze gesprungen. Oliver Tugenauer berichtet.
Der SC Magdeburg hatte seine Hausaufgaben erledigt. Mit 34:23 gewinnt er beim HC Erlangen, der ganz ordentlich in der Abwehr begonnen hatte, allerdings schon früh die besten Wurfchancen ausgelassen hat und deswegen führte Magdeburg hier schon in der Anfangsphase mit 5:2, konnte diese Führung bis zur Halbzeit auf 16:12 ausbauen und konnte dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich seine Klasse ausspielen. Magdeburg setzt auf jeden Fall im Meisterschaftskampf die Konkurrenz unter Druck.
Namentlich das bisherige Spitzenduo Füchse Berlin und Melsung, das an diesem Spieltag noch direkt aufeinander trifft. Rekordmeister Kiel feierte derweil einen deutlichen Heimsieg gegen Leipzig, 39:24. Alle weiteren Ergebnisse aus der Handball-Bundesliga gibt's auf sportschau.de oder in der App. Und damit zum Radsport. Beim Giro d'Italia hat der gesamtführende Isaac Del Toro seinen ersten Sieg bei der diesjährigen Rundfahrt gefeiert und seinen Vorsprung ausgebaut. Der Mexikaner gewann die 17. Etappe. Eine Vorentscheidung auf den Gesamtsieg war das allerdings noch nicht. Sein Vorsprung auf den zweiten Carapaz beträgt 41 Sekunden. Die beiden schwersten Etappen kommen noch. Zum Abschluss der Wasserspring-Europameisterschaften gab es für das deutsche Team noch eine weitere Medaille. Moritz Wesemann holte vom 3-Meter-Brett Bronze. Nicht nur für ihn war das Turnier in der Türkei ein großer Erfolg. Lars Becker berichtet.
Die Bilanz der deutschen Wasserspringer bei der Europameisterschaft in Bilek in der Türkei kann sich wirklich sehen lassen. 12 Medaillen in 13 Wettbewerben, darunter 3-mal Gold. Alle 9 DSV-Athletinnen und Athleten standen mindestens einmal auf dem Podium. Herausragend dabei die Leistungen von Moritz Wesemann. Gold vom 1-Meter-Brett und mit Timo Bartel im olympischen 3-Meter-Synchronwettbewerb plus Silber und Bronze. Das dritte Gold holten Lena Henschel und Luis Avila Sanchez im 3-Meter-Synchron-Mixed. In Henschels persönlicher Bilanz stehen außerdem 2 Silber- und 1 Bronzemedaille. Auch Pauline Pfeiff stand 4-mal auf dem Podium. Und Ole Rösler gewann bei seiner EM-Premiere 3 Medaillen, darunter Solo-Silber im olympischen Turmspringen.
So erfolgreich war der DSV zuletzt vor 28 Jahren.
Irina Kniep war das aus unserer Sportredaktion.
Der Stichtag.
Ja, und auch da bleiben wir noch beim Sport, beziehungsweise war hier der Sport nur der eigentliche Anlass. Aber das, was heute vor genau 40 Jahren in Brüssel passiert ist, war eine schreckliche Katastrophe. Beim Europapokalspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool im Heyselstadion. Englische Fans haben randaliert, eine Panik brach aus und das baufällige Stadion wurde für viele Fans zu einer Falle. 39 Menschen starben. Steffen Hudemann mit einem Rückblick.
ARD-Sportreporter Jochen Hageleit interviewt vor Spielbeginn gerade englische Fans, als vor seinen Augen die Katastrophe geschieht. Zunächst ist die Stimmung friedlich, doch dann reißen Liverpooler Hooligans einen Zaun nieder und stürmen den benachbarten Block Z. Eigentlich ist der für dieses Spiel neutralen Zuschauern vorbehalten, doch vor allem italienische Fans, darunter viele Familien, haben sich hier Karten gesichert. Als die Briten in den Block stürmen, bricht Panik aus. Viele Fans werden regelrecht zerquetscht.
Und viele von ihnen habe ich dann sehen müssen, die herausgetragen wurden, an die Seite gelegt, eine Decke drüber. Und ich muss sagen, in 20 Jahren Fußball bin ich hart gesotten und habe einiges erlebt. Aber Wiederbelebungsversuche, Sanitäter und Polizei, meine Damen und Herren, wenn das Serie werden sollte, dann sollten wir diesen schönen Fußball vergessen.
Das Stadion ist völlig veraltet, marode. Hinzu kommen lasche Eingangskontrollen und eine völlig überforderte Polizei. ZDF-Reporter Eberhard Fegemeier beobachtet das Geschehen von der Pressetribüne.
Ich bin entsetzt, meine Damen und Herren, betroffen. Möglicherweise wird es noch mehr Todesopfer gegeben haben. Es ist von über 20 inzwischen die Rede.
Selbst nach der Massenpanik liefern sich italienische Ultras und britische Hooligans weiterhin Scharmützel.
Wo bleibt die Polizei? Die steht davor. Jetzt fangen sie an einzuschreiten. Das darf nicht wahr sein.
Der Schock ist groß nach diesen Ereignissen. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher fordert die Verbände auf, endlich härter gegen Hooligans vorzugehen. Auch die sonst so patriotische Zeitung Daily Mail fordert:
Verbannt den englischen Fußball vom europäischen Kontinent, bis wir im eigenen Haus Ordnung geschaffen haben.
Genau das geschieht. Alle englischen Fußballclubs werden für 5 Jahre von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen, der FC Liverpool sogar für 7 Jahre. Zurück zum 29. Mai 1985 ins Brüsseler Heyselstadion. Dort warten 60.000 Zuschauer darauf, wie es nun weitergeht. Viele von ihnen haben das Ausmaß der Katastrophe überhaupt nicht realisiert. Wird das Spiel noch ausgetragen? Undenkbar für ARD-Reporter Jochen Hageleit.
Ich bin auch ganz sicher, dass die Offiziellen entscheiden werden, dass dieses Spiel heute nicht mehr angepfiffen wird. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt will einfach nichts mehr gelingen, hier von einem Fußballspiel zu berichten.
Die UEFA entscheidet anders. Sie fürchtet weitere Randale im Falle einer Absage. Mit 85 Minuten Verspätung beginnt das Spiel. Das ZDF mit Reporter Eberhard Figgemeier klingt sich aus der Übertragung aus.
Wir werden dieses Spiel nicht live übertragen, weil wir die Entscheidung der UEFA nicht mittragen können. Ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis. Ich jedenfalls und ich vermute Sie auch. Mir steht im Moment nicht der Sinn nach Fußball.
Juventus Turin gewinnt 1:0 durch ein Tor von Michel Platini. Selten gab es ein Fußballergebnis, das so nebensächlich, so deplatziert war wie dieses. Nachdem 39 Menschen gestorben waren, zerquetscht und zu Tode getrampelt im Heyselstadion von Brüssel. Das war heute, vor 40 Jahren.
Daran erinnerte Steffen Hudemann in unserem Stichtag.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Olaf Knapp. US-Präsident Trump hat im Streit mit den internationalen Handelspartnern einen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in New York hat geurteilt, dass Trumps im Alleingang verhängte Zölle rechtswidrig sind. Aus Washington Sebastian Hesse.
Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Außerdem stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition im Bund will zügig die Wirtschaft ankurbeln. Bundeskanzler Merz sagte, dass zum Beispiel Steuererleichterungen auf den Weg gebracht werden sollen. Finanzminister Klingbeil versprach spürbare Veränderungen für die Bürger. Wie das Ergebnis einzuordnen ist, dazu Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel.
Es ist nicht zu übersehen, dass die Koalition es eilig hat. Bundeskanzler Merz will bis zum Sommer eine andere Stimmung und auch deshalb dieses Tempo. Denn es soll ein Signal von der neuen Koalition ausgehen, nämlich, dass sie zusammenarbeitet, dass sie an einem Strang zieht und zwar ohne Streit. Anders also, als die Ampel es gemacht hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Ampel am Anfang ihrer Regierungszeit auch harmonisch gearbeitet hat. Der Streit kam erst später. Ob es Schwarz-Rot also besser kann, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Der Wille aber ist da. In der Pressekonferenz wurde mehrfach die gute und konstruktive Atmosphäre betont von allen Beteiligten.
Russland hat vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Die Ukraine hat sich zu einem erneuten Treffen mit Unterhändlern Moskaus bereit erklärt, will aber vorher die russischen Friedensbedingungen sehen. Wegen heftiger Waldbrände sind im Zentrum Kanadas mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Es handle sich um die größte Evakuierungsaktion in der Provinz Manitoba seit Menschengedenken, heißt es von den Behörden. Für die gesamte Provinz sei der Notstand ausgerufen worden. Besonders bedroht ist eine örtliche Bergbaustadt mit 5.000 Bewohnern. Sie wurden aufgefordert, sich für die Flucht bereitzuhalten. Das Wetter in Deutschland, am Tage meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Dann haben wir zunächst eine Gefahreninformation für Schleswig. In der St. Jürgener Straße kommt es derzeit zu einer Rauchentwicklung. Durch einen Gebäudebrand schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Eine gute Nachricht kommt von der A1 Bremen-Osnabrück. Der Falschfahrer zwischen Lohne-Dinklage und Holdorf hat die Autobahn inzwischen verlassen. Und dann noch eine Sperrung auf der A40 Essen Richtung Duisburg und zwar zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop. Bauarbeiten hier und deshalb ist die Autobahn noch bis Dienstag früh gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Sebastian Ottowitz. Schön, dass Sie dabei sind. In manchen Regionen von Mexiko herrscht Krieg. Ein Krieg zwischen kriminellen Organisationen. Es geht, wie so oft, um Einfluss, Geld und Macht. Wer darunter leidet? Das ist die Bevölkerung selbst. 30.000 Menschen sterben jährlich in diesem Krieg. Die Waffen, die die Kriminellen benutzen, sind geschmuggelt. Sie stammen zu 70-90% aus den USA. Unsere Korrespondentin Anne Demmer und der Reporter Wolf-Dieter Vogel sind in einem mehrteiligen Podcast dem Weg der Waffen in Mexiko gefolgt. Und die erste Folge, die hören Sie jetzt in den kommenden gut 20 Minuten.
Sie haben uns gegriffen und aus dem Haus gezerrt. Sie schlugen uns und fesselten uns auf dem Rücken. Ich solle verschwinden, sagten sie, sonst würden sie mich umbringen. Dann haben sie meine drei Söhne mitgenommen. Sie haben gesagt, sie kämen vom Kommissariat des Kartells Jalisco.
Das ist Marta Alvarez. Eigentlich heißt sie anders, aber wie viele Opfer der Mafia in Mexiko will sie, dass wir ihren richtigen Namen nicht nennen. Zu gefährlich. Marta Alvarez also. Sie ist Mitte 50 und stammt aus El Coire. Das ist ein Dorf im mexikanischen Bundesstaat Michoacán, ein paar Kilometer von der Pazifikküste entfernt. Von dort mussten im letzten August 250 Bewohnerinnen und Bewohner flüchten, weil Mitglieder des Jalisco-Kartells in das Dorf eingedrungen waren. Zwei Menschen wurden ermordet, Dutzende gefoltert. Sieben Personen wurden verschleppt, darunter auch drei Söhne von Marta Alvarez.
Es schmerzt so sehr, es ist kaum auszuhalten. Sie hatten Waffen, wir nicht. Sie kamen in Kampfanzügen, wie das Militär. Es waren mehr als 60 Personen. Sie waren vermummt, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt, 40 schon nicht mehr. Alles durchgeknallte junge Leute.
Wir treffen Marta Alvarez an einem Imbissstand im Zentrum von Cuauhuayana. Sie spricht leise, lächelt etwas verlegen und springt im Gespräch von einer Erinnerung zur nächsten. Die Angst sitzt ihr immer noch tief in den Knochen.
Ich habe mich mit den Kriminellen gestritten, habe sie gebeten, dass sie mir meine Söhne zurückgeben. Aber das haben sie nicht getan. Sie sagten, ich solle abhauen, sonst würden sie mich töten. Dann sollen sie mich töten, habe ich geantwortet. Dann bin ich gegangen, durch die Berge, an die Küste. Wir haben nichts mitgenommen, nichts. Keine Wäsche, keine Papiere, kein Geld. Wenn uns nicht Doña Eva helfen würde, trügen wir immer noch die gleichen Kleider. Jetzt arbeite ich seit einer Woche hier. Sie hat mir die Arbeit vermittelt.
Nach ihrer Flucht hat Marta Alvarez Unterschlupf in einer Herberge gefunden. Dass sie nun in einem Imbiss Tortillas backt, hilft ihr ein wenig durch den Tag zu kommen. Und zwar nicht nur finanziell. Sie erklärt uns, wie man Tortillas richtig herstellt, wie der Mais vorbereitet wird, wie man den Teig knetet. Es ist das einzige Mal, dass sie lächelt. Für einen Augenblick scheint sie gelöster, erinnert sich an ihr Dorf. Daran, wie sie dort den Mais aufbereitet hat, den ihre Söhne angebaut haben. El Coire ist eine indigene Gemeinde. Die meisten leben von dem, was dort wächst. Aber nach El Coire wird sie erstmal wohl nicht zurückkehren, erzählt sie uns. Das Dorf ist inzwischen in fester Hand des Jalisco-Kartells. Ob ihre Söhne noch am Leben sind, sie inzwischen für die Kriminellen arbeiten müssen, Marta Alvarez weiß es nicht.
Muy rica. La tortilla, muy, muy rica.
Mit Geschichten von Verlust und Angst, dem Trauma, das über Mexiko liegt, haben wir als Journalisten viel zu oft zu tun. Schicksale wie die von Marta Alvarez begleiten uns in unserer Arbeit fast ständig. Wir, das bin ich, die ARD-Korrespondentin Anne Demmer und mein Reporterkollege Wolf-Dieter Vogel. Gemeinsam haben wir uns auf die Suche nach Stimmen gemacht, haben mit Opfern und Tätern geredet und mit denjenigen, die die Waffen kaufen. Denn ohne ihre Gewehre und Pistolen könnten die Kriminellen ihre verbrecherische Macht nicht ausüben. Und die meisten dieser Waffen stammen aus den USA. Etwa 200.000 werden jedes Jahr aus dem Nachbarland nach Mexiko geschmuggelt. Darum geht es in unserem Podcast Lieferanten des Todes. 4 Jahre lang haben wir dafür immer wieder recherchiert und sind Tausende von Kilometern gereist, um das System zu verstehen, das die Gewalt schürt. Auch über die Grenzen Mexikos hinweg. Wenn wir in Deutschland von der Gewalt in Mexiko hören, ist meist von der Drogenmafia die Rede. Doch auch wenn die Banden immer noch Narcos genannt werden, inzwischen sind sie längst in viele andere Geschäftszweige involviert. In den Menschenhandel zum Beispiel, den illegalen Bergbau und Holzschlag, in Erpressungen, aber auch in ganz legale Unternehmungen. In Michoacán fordern sie Schutzgeld von Bauern und Händlern, die in das umfangreiche Limonen-, Papaya- und Avocado-Geschäft eingebunden sind.
Das mit den Limonen ist der Gipfel. Pro Kilo kassieren sie einen Peso. Das macht pro Tonne 1000 Pesos. Und bei 100 Tonnen 100.000 Pesos, die die Großhändler zahlen müssen. Die Betroffenen können nicht protestieren, weil sie sonst flüchten müssen oder verschleppt oder umgebracht werden. Oder die Mafia fällt, wie jüngst geschehen, einfach die Obstbäume.
Das sagt uns Padre José Luis Segura. Der Pfarrer ist ungewöhnlich lebensfroh angesichts des Elends, das er tagtäglich erleben muss. Er lacht jedenfalls viel, als er uns in einem Gemeindezentrum in der von mehreren kriminellen Kartellen umkämpften Stadt Apanzingán von seinen Erlebnissen erzählt. Vielleicht ist es Galgenhumor oder Zynismus. Schon als er sich uns vorstellt, betont er, dass er in den gefährlichsten Orten unterwegs ist. Wie die Mafia ganze Landstriche kontrolliert, das weiß er aus eigener Anschauung.
Narcotraficantes compran políticos, pagan campañas para ser electos.
Die Narcos kaufen Politiker, finanzieren ihre Wahlkampagnen und kontrollieren zugleich die Menschen, um jeden Ausdruck des Protestes zu unterbinden. Wer sich ihnen offen entgegenstellt, wird sofort angegriffen oder ermordet. Die lokalen Medien sind gekauft, sodass nur noch sehr wenige über diese Dinge schreiben.
Morde und Schießereien zählen überall zum Alltag. Im nördlichen Bundesstaat Chihuahua, im westlichen Michoacán oder auch ganz im Süden in Chiapas. Überall haben Kriminelle, nicht immer sichtbar, schwere Waffen. Nur woher haben sie die vielen Pistolen, Sturmgewehre und anderen schweren Geschütze? Wo und wie man in Mexiko Waffen erwerben kann, ist gesetzlich eigentlich ganz klar geregelt. Dafür ist ausschließlich das Militär zuständig. Im Gegensatz zu Ländern wie den USA, wo auch Privatpersonen Lizenzen für den Waffenhandel erwerben können, hat in Mexiko nur das Verteidigungsministerium das Recht, Gewehre, Pistolen oder Munition zu verkaufen. Das Geschäft übernimmt die sogenannte DECAM-Behörde, die Abteilung für die Kommerzialisierung von Waffen und Munition. Und die hat genau 2 Läden in ganz Mexiko. Einer davon ist in Mexiko-Stadt. Den wollen wir uns anschauen. Und planen auf Anraten der Ansprechpartnerin bei der DECAM auch richtig früh loszufahren, weil da vor Ort wohl noch eine Menge Formalien zu erledigen seien, wie sie uns am Telefon sagt. Es ist dann 5 Uhr morgens, als wir uns auf den Weg machen. Der DECAM-Laden liegt etwas außerhalb, auf dem Gelände des Campo Militar Numero Uno. Das ist das Hauptquartier des Militärs in Mexiko-Stadt. Ein ganzer Stadtteil dominiert von Uniformierten. Gegenüber von dem Laden, auf der anderen Seite der Straße, hinter einem großen Zaun, sind gerade Soldaten zum Morgenappell angetreten. Vor dem Büro, wo man die Genehmigung für den Waffenkauf beantragen kann, stehen ein paar Männer Schlange. Wir kommen ins Gespräch.
Sie dürfen nur Kaliber 38 kaufen. Wenn Sie Soldat sind wie ich, ist das anders. Ich darf bis zu 9 mm kaufen. Für Zivilpersonen sind die Regeln tatsächlich sehr streng. Sie müssen in einem Schützenverein sein und der muss die Waffe für Sie beantragen.
Kurz zur Erklärung. Kaliber 38 ist ein Revolverkaliber. Kaliber 9 ist eines für Maschinenpistolen. Beide zählen zu den kleineren Waffen. Schwerere Geschütze scheint es bei der DECAM also gar nicht zu geben. Vermutlich, weil Zivilisten per Gesetz sowieso nur Waffen für kleinkalibrige Munition tragen dürfen. Kriegswaffen wie Sturmgewehre sind komplett verboten. Aber auch Kleinwaffen darf nicht jeder kaufen. Es braucht einen Waffenschein. Und den bekommen auch nur Mitglieder eines Schützenvereins, die keine strafrechtliche Vorgeschichte oder psychische Probleme haben. Bleibt die Frage, wie die Killer des Jalisco-Kartells, die unter anderem die Söhne von Marta Alvarez verschleppt haben, an ihre schweren Waffen gekommen sind. Bei den Narcos sind Sturmgewehre wie die AR-15 oder Kalaschnikows zum Beispiel sehr beliebt. Auf legalem Weg kann man daran in Mexiko kaum kommen. Das ist uns nach dem Ladenbesuch klar. Eine Waffe zu kaufen ist ähnlich reguliert wie in Deutschland. Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied.
Wir kalkulieren, dass in Mexiko 17 Millionen Waffen zirkulieren. 17 Millionen für eine Bevölkerung von 120 Millionen Menschen. Von diesen 17 Millionen sind 25.000 legal im Umlauf.
Das ist der Politikwissenschaftler Carlos Pérez Ricard. Carlos beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Waffenthema und wir haben schon oft mit ihm zusammengearbeitet.
Mit großer Sicherheit können wir sagen, dass 70% der in Mexiko zirkulierenden Waffen aus den USA stammen. Fast alle kamen illegal ins Land. Das mexikanische Außenministerium geht davon aus, dass jährlich 200.000 Waffen aus den USA geschmuggelt werden.
Wie das funktioniert an einer Grenze, die in den letzten Jahren von den USA immer dichter gemacht wurde, das wollen wir uns anschauen. Wir reisen also in den Norden, auf die andere Seite der Grenze, nach Texas. Nach Waffenläden müssen wir hier im texanischen Laredo nicht lange suchen. Wir haben uns eine Liste gemacht mit Geschäften, die wir abarbeiten wollen.
Da gibt es eine Liste, Top 10 Best Guns. Also es gibt einen ganz schönen Haufen in Laredo.
Top 10 Best, okay, das schaffen wir ja vielleicht dann schon. Ja, das
Zuerst geht's in den Laden mit dem vielsagenden Namen Top Gun. Das ist ein recht kleiner Laden, nur ein paar Quadratmeter Verkaufsfläche. Dafür gibt es hier deutlich mehr Waffen als im Geschäft der mexikanischen DECAM. Auch Sturmgewehre. Der Verkäufer erklärt uns, dass hier jeder einkaufen kann, der über 18 ist, US-Bürger oder in Texas gemeldet ist. Nach ein paar kritischen Nachfragen zu seinen Kunden hat er keine Lust mehr zu antworten. Wir ziehen weiter. Nächstes Ziel, die Arena, eine Art Shopping-Mall für Waffenliebhaber. Gleich im ersten Geschäft Pistolen, lange und kurze Waffen, mit und ohne Schnörkel und Gravuren. Sturmgewehre wie die AR-15, halbautomatische Handfeuerwaffen in warmes Licht gehüllt, teils liebevoll auf kleinen Podesten ausgestellt. Im hinteren Teil des Ladens ist ein Schießstand.
We are a gun store here in Laredo, Texas. I would say it's probably the largest here.
Wir sind wahrscheinlich der größte Waffenladen in Laredo. Zu uns kommen die verschiedensten Kunden, von Jägern über Leute, die das als Sport betreiben. Es gibt bei uns von Sportwaffen bis hin zu Gewehren und Pistolen alles. Unsere Kunden kaufen 12 oder 6 Waffen.
I've had some people come in by nearly half a dozen, 6 guns.
Verkäufer José Hereda, geschätzt nicht älter als Ende 20, zückt ganz selbstverständlich seinen eigenen Revolver.
What about AK-47?
We've got a few over here, these two right there. Also very, very popular down here.
Die AK-47 ist auch sehr beliebt und sehr erschwinglich. Die Munition ist ziemlich günstig und sie sieht sehr cool aus.
AR-15, how much are they?
They're probably around, on the cheaper end, they're probably about $700.
$700 für eine AR-15 und $800 für eine Kalaschnikow. Aber wie kommt man an so eine Waffe?
There's a lot of different steps that we have to do. We have to go through the FBI to conduct.
Das sind viele unterschiedliche Schritte, die wir machen müssen. Wir lassen über das FBI einen Background-Check machen. Es sei denn, Sie haben einen Waffenschein. Und wenn der Background-Check okay ist, dann können wir die Waffe rausgeben.
Das scheint recht einfach. Einen Waffenschein braucht man auch nicht unbedingt. Nur einen Background-Check muss man über sich ergehen lassen. Zumindest in diesem Laden. Aber wie lange dauert der?
Give or take. It depends on a variety of factors. So a lot of them is going to be, especially here in this location, it's going to be the clearing of what particular person is actually doing the form, just because there's a lot of people with the same name, you know, you're Juan González.
Juan González, Juan Hernández sind beispielsweise sehr gängige Namen. So heißen viele. Wenn es dann eine Stunde oder sogar mehrere Tage dauert, dann geht das FBI sicher, welchen Personen sie die Waffe aushändigen können und welche nicht. Aber die meisten Leute, die eine saubere Akte haben, die weder im Gefängnis waren oder in andere Probleme geraten sind, bei denen ist alles kein Problem. Dann dauert es 10, 15 Minuten.
Fest steht, eine Waffe zu kaufen ist ziemlich einfach. Das bestätigt uns auch John Lindsay Poland, ein US-amerikanischer Pazifist. Mit ihm und anderen Aktivisten sind wir mal in einer Delegation durch Mexiko gereist, die sich mit Waffenschmuggel und Waffenhandel beschäftigt. Seine Organisation Stop US Arms to Mexico hat einen ausführlichen Bericht zu dem Thema erstellt.
Texas is gun country. And Texas has a very, very long border with Mexico.
Texas ist ein Waffenland und hat eine sehr lange Grenze zu Mexiko. Auf der US-Seite gibt es große und kleine Städte, in denen Dutzende von Waffenhändlern Lizenzen haben.
Where in Texas you can buy an assault rifle.
In Texas kann man ein Sturmgewehr kaufen, ein 15-Kaliber-Gewehr. Mit dem man sogar Hubschrauber abschießen kann. Die haben sehr große Kugeln.
You can go to a gun show.
Man geht einfach zu einer Waffenschau. Dort muss man sich teilweise noch nicht mal einer Hintergrundüberprüfung unterziehen.
It's not required at gun shows in Texas.
Immer wieder hat die mexikanische Regierung Washington aufgefordert, gegen den Waffenschmuggel Richtung Süden vorzugehen. Vergebens. Deshalb hat sie vor 3 Jahren gegen Waffenhersteller geklagt, die für die Herstellung und den Verkauf der Waffen verantwortlich sind. Unter anderem Smith & Wesson, Beretta und Colt. Außerdem hat sie Klage gegen einige Läden eingereicht, die in grenznahen Städten Gewehre und Pistolen verkaufen. Die Regierung argumentiert, dass etwa 70% der illegalen Waffen, die in Mexiko vom organisierten Verbrechen verwendet werden, aus den USA stammen und die Hersteller keine Maßnahmen gegen den illegalen Handel ergreifen.
Die US-Rüstungsindustrie weiß genau, dass sie seit 20 Jahren den illegalen Waffenmarkt beliefert.
Das ist Jonathan Lowy. Ein Rechtsanwalt, der die mexikanische Regierung in der Klage vertritt.
Es ist genau bekannt, wie sie diesen kriminellen Markt beliefert. Es ist auch bekannt, dass sie aufhören könnte, den kriminellen Markt zu beliefern. Sie wurde dazu aufgefordert. Trotzdem haben sich Rüstungsfirmen, Großhändler und Waffenläden dazu entschieden, den kriminellen Waffenmarkt weiterhin zu beliefern und damit auch die Drogenkartelle in Mexiko. Sie tun das aus einem Grund, wegen des Profits.
Für uns ist an diesem Punkt wichtig festzuhalten, die meisten der Waffen, mit denen in Mexiko Menschen bedroht, erschossen oder terrorisiert werden, stammen aus den USA. Und wir wissen, US-Firmen und Waffengesetze tragen eine große Verantwortung dafür, dass das so ist. Von Regierungsseite scheint es aber gar kein Interesse daran zu geben, daran etwas zu ändern. Die Frage bleibt allerdings, wie kommen die Geschütze überhaupt nach Mexiko? Gibt es an dieser hochumstrittenen Grenze, an der seit Jahren eine Mauer gebaut wird, keine Kontrollen? Wir machen uns auf den Weg der Waffen zurück nach Mexiko. Von Laredo nach Nuevo Laredo im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas, der zu den gefährlichsten des Landes gehört. Unzählige LKW und PKW passieren täglich diese Grenze. Autos schieben sich im Schneckentempo vorwärts. Und in einigen dieser Fahrzeuge werden unentwegt Gewehre und Pistolen geschmuggelt. Wie das funktioniert, erklärt uns der Politikwissenschaftler Carlos Pérez Ricard.
Eso es muy interesante. En algunos casos son las propias organizaciones criminales en México.
In einigen Fällen sind es die kriminellen Organisationen in Mexiko. Sie haben ihre organisierten Zellen in den USA, die Waffen nach Mexiko bringen. Normalerweise nehmen sie Kontakt zu nicht vorbestraften US-Bürgern auf, um 2, 4, 6, 8 oder 15 Waffen zu kaufen. Vor allem in den südlichen Bundesstaaten Arizona, New Mexico, Texas, weniger Kalifornien. Und schmuggeln sie nach dem Ameisenprinzip nach Mexiko.
Zur
Erklärung. Das Stichwort Ameisenprinzip ist uns während dieser Recherche regelmäßig begegnet. Es gehört zum Fachjargon und beschreibt, dass die Waffen nicht in LKW-Ladungen über die Grenze kommen, sondern eher in kleinen Mengen, manchmal sogar einzeln. Entweder komplett oder zerlegt in Einzelteile, die dann von verschiedenen Leuten über die Grenze gebracht und in Mexiko wieder zusammengesetzt werden.
Die Schmuggler machen sich die Tatsache zunutze, dass es zwischen den beiden Ländern kaum Sicherheitsinfrastruktur gibt. So ist es praktisch unmöglich, eine Person zu stoppen, die eine Waffe von Norden nach Süden mitnimmt. Wer diese Grenze kennt, und ihr kennt diese Grenze, weiß, dass man manchmal sogar ohne Pass einreisen kann. Die Autos, die nach Mexiko kommen, werden nicht geröntgt.
Nuevo Laredo ist so eine dieser typischen Grenzstädte. Viele Autos, kaum Fußgänger. Wir sind mit einem Taxi unterwegs. Nach kaum 5 Minuten werden wir von einem goldmetallikfarbenen SUV überholt. Wir sollen rechts ranfahren, gibt der Fahrer zu verstehen. Wir halten an, lassen die Fenster runter. Der Mann beugt sich zu uns herab, stützt sich mit seinem muskulösen Oberarm auf das Auto. Was wir denn hier wollen? Wir sollen ihm unsere Ausweise zeigen. Um seinen Hals baumelt eine Art Dienstmarke, aber er macht nicht wirklich den Eindruck, als würde er für die Polizei arbeiten. Zum Glück übernimmt der Taxifahrer die Kommunikation. A sus órdenes, flötet er fast unterwürfig, zu ihren Diensten. Als der Mann erfährt, dass wir aus Deutschland kommen, verliert er das Interesse und rauscht davon, ohne eine weitere Erklärung. Der Einschüchterungsversuch geht auch an uns nicht spurlos vorüber. Immer wieder schauen wir uns nach der Begegnung um, ob der SUV uns vielleicht doch noch folgt.
Es gibt Späher, die beobachten, wer in die Stadt kommt. Und jedes Fahrzeug, das den Flughafen verlässt, egal ob es sich um ein Taxi oder einen Privatwagen handelt, wird angehalten und untersucht. Sie spielen sich auf wie die Polizei. Obwohl man ihre Waffen nicht sieht, wissen wir, dass es sich um Kriminelle handelt.
Das erklärt unser Taxifahrer später. Wir gehören offenbar nicht in das Beuteschema von diesem Mann, der wohl für das Cartel del Noreste arbeitet. Das ist die kriminelle Organisation, die Nuevo Laredo kontrolliert und hier das Sagen hat. Sie sondieren ständig, suchen nach Mitgliedern konkurrierender Gruppen oder aber Migrantinnen und Migranten, die auf der Flucht in die USA sind. Also die, die keine Lobby haben und den Kriminellen am Ende hilflos ausgeliefert sind.
Lieferanten des Todes, wie US-Waffen den Krieg in Mexiko anheizen. Das war die erste von 4 Folgen des Podcasts von Anne Demmer und Wolf-Dieter Vogel. Finden Sie natürlich auch in der ARD-Audiothek. Kommen wir noch zu 2 britisch-amerikanischen Influencern, nämlich Andrew und Tristan Tate. Die sind in Großbritannien wegen Vergewaltigung und weiterer Straftaten angeklagt worden. Gegen die Brüder sei letztes Jahr ein europäischer Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie befinden sich derzeit in Rumänien. Franziska Hoppen.
Bekannt sind die Tate-Brüder als antifeministische Influencer. Sie haben sich mit frauenfeindlichen und aggressiven Inhalten einen Namen gemacht, hetzen im Internet auch gegen Homosexuelle und Transpersonen. Unter ihren Followern sind oft junge Männer. Ende 2022 waren sie in Rumänien verhaftet worden. Im letzten Jahr wurden sie offiziell der Beteiligung an einem Menschenhändlerring beschuldigt. Dem 38-jährigen Andrew Tate wurde zudem Vergewaltigung vorgeworfen. In Großbritannien sind die Brüder in insgesamt 21 Punkten angeklagt worden, bestätigte nun die Staatsanwaltschaft. Gegen Andrew Tate wurden Vorwürfe im Zusammenhang mit 3 Frauen erhoben. Unter anderem wird er der Vergewaltigung, der Körperverletzung und des Menschenhandels beschuldigt. Seinem 36-jährigen Bruder werden Straftaten Bundesstaaten im Zusammenhang mit einer Frau vorgeworfen, darunter Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft betont jedoch, dass zunächst die rumänischen Strafsachen geklärt werden müssten.
Franziska Hoppen, unsere Korrespondentin in London. In Berlin, da war gestern der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast. Wie sein Besuch beim Bundeskanzler Friedrich Merz gelaufen ist, das schauen wir uns gleich ganz ausführlich an nach unserem nächsten Nachrichtenüberblick. Den gibt's in gut einer Minute dann um 4 Uhr.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Ein Bundesgericht in den USA blockiert fast alle Zölle, die Präsident Trump verhängt hat. Er hatte sich dafür auf ein Notstandsgesetz berufen und damit laut Gericht für internationalen Handel in New York seine Befugnisse überschritten. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Die Entscheidung ist eine herbe Niederlage für Trump. Aber gleichzeitig ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen, denn die US-Regierung dürfte das Urteil anfechten. Erst einmal hat das Bundesgericht aber mitgeteilt, dass die betreffenden Zölle aufgehoben und dauerhaft untersagt würden, also unter anderem die pauschalen Abgaben auf Waren aus China, Mexiko und Kanada. Die Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden. Deswegen hatten mehrere Bundesstaaten gegen Trumps Alleingänge geklagt. Der will nach eigenen Angaben Handelspartner unter Druck setzen, um, Zitat, bessere Deals für die USA auszuhandeln.
Die neue schwarz-rote Regierungskoalition will schnell die Wirtschaft ankurbeln. Darauf haben sich Union und SPD im ersten Koalitionsausschuss verständigt. Aus der Nachrichtenredaktion Karin Busche.
2,5 Stunden haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt zusammengesessen. Und jetzt soll es schnell gehen. Die Koalitionspartner haben sich auf ein Sofortprogramm verständigt. Unternehmen und private Haushalte sollen zügig entlastet werden. Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Die ersten Gesetze sollen laut Bundeskanzler Merz bis zu den Sommerferien auf den Weg gebracht werden. Bundesfinanzminister Klingbeil sagte, die Menschen in Deutschland müssten sehen, dass sich die Dinge veränderten.
Kulturstaatsminister Weimer plant eine Abgabe für Digitalkonzerne wie Google oder Meta. Ein Gesetz dazu werde vorbereitet, sagte er dem Stern. Plattformen, die Medieninhalte nutzen, könnten demnach verpflichtet werden, 10% ihrer Werbeeinnahmen abzugeben. Vorbild ist Österreich. Im Nachbarland müssen große Online-Plattformen seit 2020 5% ihrer Einkünfte aus der Werbevermarktung abführen. Weimer spricht von einem Plattform-Soli. Er wirft den Betreibern vor, Steuern zu vermeiden. In der Schweiz hat es am Birchgletscher einen großen Abbruch gegeben. Eine Lawine aus Geröll, Eis und Schlamm erreichte gestern das Dorf Blatten im Lötschental. Der Region